wird immer sehr viel von der Digitalisierung geredet. Aber überlegen wir doch mal, was passiert, wenn wir in unseren Praxen zwei Pappschilder aufhängen und auf dem einen Pappschild steht, beweg dich, und auf dem anderen steht FDH. Und die Patienten würden sich tatsächlich dran halten. Wie viel würden wir schon alleine damit aus der analogen Welt verändern können? Und dieser digitale Gedanke, Patienten auch außerhalb der Praxis zu erreichen, beschäftigt mich sehr.
Mit dieser streitbaren These starten wir nun in den dritten Teil meines Gesprächs mit Jens Uhlhorn. Wir haben insgesamt 3 Stunden diskutiert und dabei eine ziemliche Bandbreite aktueller Themen aus dem Bereich der Heilmitteltherapie besprochen. In dem Teil des Gesprächs, den ihr jetzt hört, ging es dabei inhaltlich noch einmal ganz schön zur Sache. Wir diskutierten darüber, was Praxen tun können, um die kommenden Jahre mit einem noch gravierenderen Fachkräftemangel zu bestehen, sich positionieren, sich spezialisieren und oder in die Kooperation gehen. Wir diskutierten darüber, warum die Zeitvorgaben im Heilmittelkatalog einfach nur in die Irre führen und es gar nicht darauf ankommt, ob man in der Physiotherapie 15 oder 30 Minuten therapiert. Und wir diskutierten darüber, wie das Thema Digitalisierung unsere Branche nachhaltig und vielleicht sogar schneller als wir alle denken verändern wird. Viel Spaß dabei!
Hilft mir das eigentlich, wenn ich mich als Praxis positiv positioniere und sage, wir sind jetzt eine ganz tolle Praxis, fang mal bei uns an? Diese Frage stellt sich bis zum Jahre 2025 nicht. Es werden zu wenig Leute die Schulen verlassen. Wir werden eine sehr deutliche Bereinigung des Praxenmarkts bekommen und es macht Sinn, diesen Prozess aktiv zu steuern und nicht zu erwarten, bis es einen erwischt.
Ja, und da glaube ich, da sind wir dann, weicht man ein Stück weit ab. Ich glaube, dass die Positionierung ist so der Punkt, über den ich am meisten nachdenke in der Frage, wie schaffe ich es, dass ich einer von denen bin, die noch einen dieser 6 Stühle bei der Reise nach Jerusalem, du hast das Spiel von als Bild genommen und ich will das wieder aufleben lassen, dass ich einen dieser 6 Stühle abbekomme. Das wird tatsächlich ein richtiger Wettbewerb sein, in den wir da reinlaufen, und da werden Praxisinhaber, so sehr wir ja irgendwie auch auf der anderen Seite auch die Zusammenarbeit als Chance sehen. Ne? Das ist echt ein spannendes Thema dann. Also wie kriegt man Praxen dazu, dass sie mehr miteinander zusammenarbeiten, um irgendwie Vorteile dann rauszuarbeiten, um dann doch irgendwie wirtschaftlich tragfähig zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir den ziemlich harten Wettbewerb dann um die paar Leute, die paar Köpfe, die dann doch noch von den Schulen kommen. Das wird tatsächlich eine Art von Marktbereinigung sein, die die ganze Landschaft komplett verändert. Und das ist ja schon etwas,
was man total richtig. Ich glaube überhaupt nicht, dass die Lösung in einem verschärften Wettbewerb liegt, sondern die Lösung liegt in einer verstärkten Kooperation. Weil wir über die Kooperation die Kapazitäten auch hochfahren können und über die Kapazitäten, die wir in der Kooperation realisieren, können wir halt einen Teil des Fachkräftemangels egalisieren. Das heißt, je stärker wir miteinander konkurrieren und je verrücktere Sachen wir machen, um Mitarbeiter zu gewinnen, desto schärfer wird die Situation auf der anderen Seite, weil wir es nicht hinbekommen, die Versorgung tatsächlich nachhaltig zu verbessern. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben ja eine Praxis hier bei uns in der Umgebung, die hat einem Berufsanfänger aus lauter Verzweiflung 3.800 € geboten, weil sie sich mit dem Rücken zur Wand wähnte und festgestellt hat, wenn ich jetzt im nächsten Monat niemanden habe, dann bin ich pleite. Und jetzt hat sie einen Preis aufgerufen, der so aberwitzig ist, der sich auch jetzt im TSVG nicht refinanzieren lässt und so weiter, wo sie ein bisschen Zeit gewonnen hat, vielleicht 3 Monate. Aber wir reden da nicht über eine Lösung für diese Praxis, sondern über eine Sterbebegleitung. Und tatsächlich wäre die Lösung für die Kollegin gewesen, ich überlege, ob ich meine Praxis aufgebe und ob ich mich einem größeren Verbund anschließe oder andererseits selber solch einen Verbund gründe und dann überlege, ob ich damit die Kapazitäten hochfahren kann. Wenn wir untereinander so konkurrieren, wie wir das im Augenblick tun oder wie sich das andeutet, werden wir als Branche insgesamt verlieren und als nächstes werden die Patienten verlieren, weil die Versorgung trotz alledem schlechter wird.
Okay, den Gedanken mag ich sehr und dann wäre die Frage nach der Positionierung vielleicht dann auch eher eine Abwandlung davon, nämlich worin bin ich gut und welchen Beitrag kann ich in einem Netzwerk leisten? Ne? Welchen Beitrag kann ich leisten und in welchen Themen, in welchen Behandlungsangeboten, in welchen auch Anforderungen an eine Praxis bin ich nicht so gut und wie kann ich da einen Partner einbinden, der das für mich übernimmt, weil er das als seine Passion entdeckt hat?
Na ja, gucken wir uns die Versorgungssituation des Jahres 2022 oder 2023, gucken wir uns die doch mal an. aus Sicht des Patienten, es ist völlig egal, welche Praxis ich anrufe, ich habe überall 3 bis 4 Monate Wartezeit. Hm. Welchen Sinn macht es für mich als Unternehmer, mich dann eigentlich zu positionieren? Jetzt mal wirklich provokativ gefragt. Welchen Sinn macht eine unternehmerische Positionierung dann, es sei denn, in Klammer auf, ich will eine Spezialisierung herausbilden, Klammer zu, aber darüber hinaus, es ist völlig egal. Ich hänge ein Schild Physiotherapie an eine Telefonzelle, gut, die meisten kennen Telefonzelle nicht mehr, aber ich hänge ein Schild Physiotherapie an eine Telefonzelle und der Laden ist morgen voll. Da macht Positionierung in dem Zusammenhang nur dann Sinn, wenn ich tatsächlich eine andere Versorgung im Hinterkopf habe.
Dann will ich ein paar Beispiele nennen, weil ich daran bleibe, dass ich glaube, dass das richtig Sinn machen kann, insbesondere im Hinblick auf die Mitarbeiterperspektive. Du hattest vorhin die aktuelle, wieder so aufflammende Diskussion rund um den 20 versus 30 Minuten Turnus angesprochen. Und da gab es ja auch so Lager, die ja okay sind. Ne? Da gibt es bei den Mitarbeitern oder bei den Therapeuten merkt man ziemlich klar dann auf Facebook, wofür sie stehen und wofür sie eben nicht stehen. Und da gibt es den einen, der vorrechnet, dass wenn man eben jede manuelle Therapie und jede Krankengymnastik mit 15 Minuten erbringt und das drumherum knackig organisiert bekommt, wie viel dann am Ende des Monats an Umsatz, abrechenbaren Umsatz rauskommt. Und dann kann man auch rückwärts rechnen, wie viel davon dann ein Therapeut abbekommen kann. Zu sagen, wir sind die Praxis, die das so knackig organisieren und einen 15-Minuten-Rhythmus anbieten. Da kriege ich alles abgearbeitet, was wichtig ist, und dann mache ich die nächsten Patienten. Denen ein Angebot zu machen könnte, und ich ist nicht, dass ich das besonders gut finde, könnte sinnvoll sein. Und dann gibt es aber eben andere Therapeuten, die sagen, das ist halt nicht das, was ich möchte. Ich möchte lieber mir die 30 Minuten gönnen und vielleicht dann in den 30 Minuten auch einem bestimmten Klientel mich widmen, nämlich älteren Leuten, die schwere, komplexe Erkrankungen haben, die eben einfach länger brauchen zum Rein- und Rauslaufen und sich ausziehen, wo dann 15 Minuten ziemlich unrealistisch wären. Ich will mich halt dem widmen und bin aber auch bereit, als Überzeugungstäter jetzt nicht irgendwie im Gehalt maßlos hoch zu verhandeln. Das sind ja zwei ziemlich unterschiedliche Philosophien. Und das ist etwas, wo wir beide jetzt schon sagen können, wahrscheinlich, ob wir für das eine oder für das andere stehen. Aber so gibt es ja auch Therapeuten, die für das eine oder das andere stehen. Und ich glaube, dass so eine Art, und das ist jetzt nur eine ganz, ganz grobe Unterscheidung, dass so eine Art der Unterscheidung schon etwas ist, wo man sagt, okay, dann finde ich aber auch die Mitarbeiter, die zu mir passen.
Also ich denke, dass diese beiden Sachen einander unbedingt bedingen. Jemand, der im 15-Minuten-Takt arbeitet, der kann das nur, weil nebendran es eine Praxis gibt, die im 30-Minuten-Takt arbeitet und andere Patienten oder ein anderes Patientenklientel bedient und auch sauber abarbeitet. Ja, das heißt, wird ja oft auf die ganzen Ein-Mann-Praxen geflucht, so von wegen Hausfrauenpraxis und braucht kein Mensch und so weiter. Das ist das Rückgrat der Versorgung. Und wir überleben es als Branche im Augenblick nur deswegen, weil diese Menschen bereit sind, sich vollständig auszubeuten und von morgens bis abends in der Therapie mit Hausbesuchen, mit allem drum und dran unterwegs zu sein. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich in meinem Zentrum überhaupt eine bestimmte Therapieform anbieten kann, weil andere Leute sich auf andere Dinge konzentrieren. Und ich muss eigentlich den Ausgleich mit denen suchen und sagen, pass mal auf, ihr müsst ein anderes Patientenklientel bedienen als ich, damit ich mich auf diesen Teil spezialisieren kann. Und dieser Ausgleich, der führt dann letztendlich dazu, dass das Gesamtvolumen an Patienten insgesamt besser, also höher ist, dass wir bearbeiten und dass wir auch fachlich mehr in den Bereich Evidenz aufbrechen können, was ja auch unglaublich wichtig ist. Und am Ende des Tages verbleibt im Gesamtsystem auch mehr Geld, das wir als Löhne und Gehälter auszahlen können. Also ich glaube, dass diese Fragestellung 15 Minuten oder 30 Minuten, um es jetzt mal die extremen Gegenpole darzustellen, dass die einander zwingend bedingen und Teile desselben Systems sind. Wir müssen es halt nur mal klar definieren, welchen Teil des Systems ich dann damit eigentlich bediene. Tatsächlich wird das aber benutzt als Konkurrenzinstrument um Mitarbeiter gegeneinander. Nach dem Motto, ich arbeite 30 Minuten und hier kannst du ein bisschen ruhiger arbeiten. Und der andere mit dem 15-Minuten-Takt sagt, ja, hier arbeitest du nicht ganz so ruhig, aber hier kriegst du deutlich mehr Geld. Das ist aber überhaupt gar nicht die Fragestellung, sondern wir müssen es ja aus der Versorgung heraus auch denken, welche Patienten kriegen wir damit versorgt und wie werden wir zukünftig Konzepte gestalten, um die Patienten insgesamt versorgt zu bekommen. Und dieses Konkurrenzdenken, beziehungsweise diese Konkurrenzfrage, 30 Minuten oder 15-Minuten-Takt, das ist eine reine Ego-Shooterei. Das kann man machen. Da hat jeder sein Argument und seine Philosophie. Unterm Strich gibt es aber in dieser Debatte keine Lösung.
Das ist ein guter Impuls, den du da noch mit reinbringst. Versorgung gestalten im Moment, wo jeder Patient irgendwie ein Physiotherapie-Rezept mit einer Frequenz von 1 bis 2 Mal die Woche bekommt, kann keine maßgeschneiderte irgendwie Therapie sein. So wie ich dich verstehe, gibt es eben einen Unterschied, ob der neurologische Erwachsene eine Behandlung bekommt und wie lange er die eigentlich bekommt, ob er die wirklich immer jede Woche bekommt oder ob man das mal für 2-3 Monate durchführt. Das sind so Diskussionen, die ja spannend sind, weil wenn man dann wieder 2-3 Monate Pause nimmt, um ihn im häuslichen Umfeld üben zu lassen und vielleicht da eher beratend zur Seite zu stehen, dann wäre ja eine 30 Minuten oder vielleicht sogar 45 Minuten eine Behandlungszeit durchaus irgendwie denkbar, wenn man die an einer anderen Stelle wieder einspart, weil man das wirklich in intensive Phasen und weniger intensive Phasen unterscheidet. Oder auf der anderen Seite eben wirklich für das klassische chirurgische Knie sich eben dann nur die 15 Minuten Zeit nimmt und das dann eben auch in einer Frequenz, die eben dann für dieses spezielle Angebot dann richtig ist. Das sind so Dinge, die ja spannend sind, eigentlich dann nochmal dahinter zu legen und dann werden wir sehen, dass eben diese Diskussion um 15 und 30 Minuten gar nicht mehr so dogmatisch ist, weil wahrscheinlich werden da zwei Dinge miteinander verglichen, die gar nicht miteinander verglichen werden können, weil beide Gruppen, die da diskutieren, einfach eine andere, ganz anderes Patientenklientel im Blick haben.
Nein, man darf auch nicht vergessen, woher diese Debatte eigentlich kommt. Sie kommt nämlich ursprünglich aus den Rahmenbedingungen, die der Heilmittelkatalog vorgibt und die Rahmenvereinbarung mit vorgibt. Kein Mensch würde über einen 15- oder 30-Minuten-Takt diskutieren, wenn es diese Rahmenbedingungen nicht gäbe, sondern man würde sich darauf einigen, der Patient bekommt so viel Therapie, wie er braucht und Punkt. Hm. Und das kann dann halt in einem Fall 2 Minuten sein, indem man sagt, stell dich nicht so an, das geht von selber weg, bis hin zu, da müsste ich jetzt mal 60 Minuten machen, jeden Tag mindestens 1 Stunde. So. Auf diese Debatte, das in 15- oder 30-Minuten-Takt zu unterteilen, kommt man doch nur, wenn es Rahmenbedingungen von außen gibt, die in Bezug auf Therapie völlig sachfremd sind. Hm. Der gesamte Heilmittelkatalog, so wie er organisiert ist, der hat ja doch eigentlich hat er doch mit Therapie oder mit der Therapieausübung überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eine Reglementierung, um in irgendeiner Form die Kosten im Griff zu behalten und irgendwo an irgendeiner Stelle den Daumen drauf zu haben. Aber mit Therapie im eigentlichen Sinne und mit den Bedürfnissen vom Patienten hat das Ding doch gar nichts zu tun.
Umso spannender aber denn die Diskussion darum, was passiert dann dahinter. Ne? Also man kann das System verstehen. Am Ende gibt es einen Topf voll Geld, bildlich gesprochen. Und dieser Topf voll Geld steht uns einfach jetzt zur Verfügung. Auch uns als Gesellschaft, weil auch wir beide und jeder, der irgendwie Sozialabgaben zahlt, ja auch kein Interesse daran hat, diesen Topf jetzt unendlich groß werden zu lassen. Wenn wir diesen Topf nehmen und darüber diskutieren, wie wir ihn verteilen, dann ist das eben ja gar nicht so sehr eben diese formale Diskussion, sondern doch wirklich, und das hast du vorhin ja rund um die Weiterentwicklung der Versorgungsangebote ja auch geschildert, wie kriegen wir jetzt die medizinisch fundiert irgendwie die passenden Therapieangebote für die verschiedenen Krankheitsbilder? Und dann ergeben sich automatisch 15 oder 30 oder 60 Minuten. Wenn wir es einteilen könnten, und dann müssen wir nur aber auch in der Lage sein, demjenigen, oder müssen wir uns auch zutrauen und uns anmaßen, dann auch ein Stück weit, ich glaube, das ist auch etwas, was uns schwerfällt, demjenigen zu sagen, hab dich mal nicht so, das geht von alleine weg, oder google mal bei YouTube, da findest du auch ein paar gute Videos um denen. Das ist ja das, was ja uns allen schwerfallen wird, ne? Auch dann Nein zu sagen oder auch eine Grenze zu definieren, ist ja auch sehr individuell wieder, eine Grenze zu definieren, ob wir für diese Patienten dann nicht da sein wollen.
Naja, das hängt eben auch damit zusammen, dass wir alle jetzt seit Jahrzehnten in diesem Rhythmus von 6er-Rezepten und 20, 30, 15 Minuten Takten arbeiten und es sehr schwer fällt, dieses Denkmodell generell zu verlassen. Ich halte es auch, wenn wir über Therapie reden, halte ich es auch für falsch, an der Sektorengrenze Halt zu machen. Das heißt, wir müssen genauso in die Rentenvermeidung, in die Pflegevermeidung und in die Vermeidung von AU-Tagen reinschauen, um zu überlegen, ob Therapie nicht einen sehr viel höheren Präventionsanteil haben müsste, um dann entsprechend die Kosten zu vermeiden. Das heißt, den Topf, den wir jetzt im Augenblick untereinander aufteilen, der ist in Wahrheit auch viel größer und der ist nur deswegen kleiner, weil viele Diskussionen an der Sektorengrenze Halt machen. Und eigentlich die weiterführende Diskussion gar nicht mehr geführt wird. Was können wir eigentlich in der Therapie tun, um Menschen mobil oder teilmobil zu halten, damit sie eben nicht in die Pflege oder noch nicht in die Pflege abrutschen? Und diese Debatte wird aus meiner Sicht viel zu wenig offensiv geführt. Dieses Argument ist zum ersten Mal im Rahmen der politischen Auseinandersetzung Therapeuten am Limit und der Kreideaktion mit eingeführt worden und hat auch tatsächlich gezogen. Und letztendlich versickert das jetzt wieder so ein bisschen, weil wir immer wieder an dieser Sektorengrenze von allen Seiten Halt machen. Da spielen eben auch Krankenkassen bzw. Rentenversicherungsträger mit eine Rolle, wo die Krankenkasse sagt, naja, den wollen wir jetzt in unserem System nicht mehr haben. Wir haben keine Ahnung mehr, was wir mit dem anstellen sollen. Dann geht er jetzt entweder in die Rente oder in die Pflege. Jedenfalls ist es ein anderer Topf und wir sind raus aus der Nummer. Und das ist ja das, was gesellschaftlich unglaublich teuer ist und über das wir auch mal offensiv reden müssen. Therapie ist ja sehr viel mehr als ein Rezept auf der Basis von 15 oder 30 Minuten, sondern Therapie ist ja auch Edukation, Befähigung von Patienten, es ist Prävention und es ist einfach so etwas wie Verhaltensratgeber oder alles, was mit im weiteren Feld zusammenhängt. Und natürlich auch Unterstützung von Aktivität. Von diesem ganzen Spektrum haben wir ja nur ein sehr, sehr kleines Tortenstück, das wir im Augenblick überhaupt bearbeiten. Und das müsste sich komplett ändern, damit wir innerhalb des Berufes auch eine völlig andere Perspektive uns erarbeiten. Und dann ist auch ein multidisziplinäres Arbeiten sehr viel leichter. Dann brauchen wir halt einfach mehr Leute, die in diesem System arbeiten, angefangen von Sportlehrern über Ärzte, Verhaltenstherapeuten, Ernährungsleute, Ärzte. Also das Spektrum ist enorm groß und das ist eigentlich ein Fokus, über den man im Zusammenhang mit der Therapie unbedingt reden muss. Statt sich einkerkern zu lassen in der Debatte, ist jetzt der Heilmittelkatalog richtig und gut und ist deswegen, weil der Heilmittelkatalog möglicherweise richtig und gut ist, ist deswegen die Debatte 15 oder 30 Minuten richtig. Die Debatte ist völlig daneben und überhaupt nicht zielführend.
Ja, guter Punkt. Da fühle ich mich jetzt auch ertappt, weil ich voll innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen da gedacht habe. Da ist dann der Umgang mit den Rahmenbedingungen einer, in dem man sich dann auch kleinteilig irgendwie reinziehen lässt. Erstmal Kompliment an der Stelle. Ich glaube, das ist jedem so deutlich geworden. Die visionäre Kraft hinter deinem Denken und die, wie sehr du dich über die Jahre in deiner Unternehmerrolle geschult hast, wirklich das Ganze größer zu denken und weiter zu denken, wird ziemlich deutlich. Und das war ein schönes Beispiel, bei dem wir jeder zustimmen wird, inhaltlich, ne, wie wertvoll Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden sein können für die verschiedensten Fragen, auch rund um die Prävention. In jedem Bereich wird jetzt irgendjemand was einfallen. Und tatsächlich wäre spannend auch mal zu hören, wie sehr ihr das nutzt bei euch. Das ist halt auch eine unternehmerische Chance, in der man eben viel mehr auch aktiv werden könnte, weil das Vertrauen in die Heilmittelbranche ja schon eine ist, die da ist. Und als Therapeuten eben wirklich dann auch zu versuchen, irgendwie präventive Angebote mit aufzustellen und zumindest im Bereich Selbstzahler oder irgendwie Erfahrung zu sammeln, bevor es dann irgendwann auch mal politisch nachkommt, ist ja auch etwas, was wir alle gefühlt viel, viel zu wenig machen.
Auf der anderen Seite ist es halt ein sehr dickes Brett, was man da bohrt. Ja? Also auch wenn ich jetzt mal angeregt habe, über den Tellerrand hinauszuschauen, ist es ja so, dass wir im eigenen Unternehmen auch immer wieder an diesen Tellerrand dran stoßen. Wir haben genauso Patienten, die zu uns kommen mit einem Sechser-Rezept und sagen, ich hätte darauf gerne Massage. Ja? Den wir dann erklären müssen, nein, das machen wir nicht, bitte gehen Sie woanders hin. Und das sind ja genau diese Rahmenbedingungen, an die jeder bei uns im System stößt. Und es bedeutet eben unglaublich viel, jetzt diese Rahmenbedingungen aufzubrechen. Deswegen ist das CSVG auch so unglaublich wichtig gewesen, diese Rahmenbedingungen auf der bürokratischen Ebene zu verändern und dafür zu sorgen, dass die Leute nicht mehr so viel bürokratischen Mist machen müssen, um auf der anderen Seite auch Zeit zu bekommen, unternehmerisch zu denken und zu handeln und diese Zeiten anders einzusetzen. Das wird ein ganz großer Schluck aus der Pulle sein. Der nächste Punkt ist dann die Blanko-Verordnung, wo wir tatsächlich uns dann mal überlegen können, wie kann Therapie denn eigentlich aussehen? Zunächst mal innerhalb der Sektorengrenzen und dann aber auch im nächsten Schritt darüber hinaus. Das ist jetzt ein Projekt, das nicht im nächsten Jahr abgeschlossen ist, sondern das wird mit Sicherheit eine Generation dauern. Und der Auftakt war der 1.7.2019, um die Therapie in den Grundfesten komplett zu verändern. Das darf man nicht unterschätzen, was dieses TSVG für eine enorme Gestaltungskraft entfalten wird und an welchen Stellen da überall noch richtig der Hammer hängt. Wir müssen uns nur der Debatte auch tatsächlich stellen und wir müssen auch überlegen, an welchen Stellen bringen wir uns in diese Diskussion mit ein. Ich finde zum Beispiel die Frage schaffen wir es, Patienten dazu zu bringen, dass sie vielleicht noch in ihrem häuslichen Umfeld noch 2 Meter zur Toilette zu gehen oder eben genau das nicht mehr zu schaffen? Ist das eine Aufgabe für Therapeuten, wo wir die Pflege massiv entlasten können? Ja oder nein? Und da können wir sehr offensiv sein und sagen, ja, wir schaffen das, wir sparen Geld damit ein. Und aus dem Grunde brauchen wir bei uns bestimmte Strukturen oder bestimmte Rahmenbedingungen, um genau das gewährleisten zu können. Und das müssen wir aus meiner Sicht sehr offensiv und sehr selbstbewusst auch vertreten, weil letztendlich können wir genau das.
Und im Anspruch, das offensiv zu vertreten, ist ja, kommen wir dann wieder auf das, was du gesagt hast, wie schön es ist, dass sich mal alle zusammengetan haben und jetzt als Branche gemerkt haben, dass sie Einfluss nehmen können, ne, mit all den Aktionen auf politischer und aktivistischer Ebene. Das Selbstbewusstsein ist schon etwas, was wir auch alle gemeinsam uns immer wieder in den Kopf hämmern müssen, ne? Dass wir das Selbstbewusstsein haben, wirklich auch nach draußen zu gehen und nicht zu sagen, wir sind die Opfer der Ärzte, die irgendwas aufschreiben und wir führen aus, sondern wirklich da gestalterisch rauszugehen, ist ein Punkt, der super wichtig ist.
Den aufrechten Gang müssen wir erst wieder lernen. Man darf nicht vergessen, dass unmittelbar vor diesen gesetzgeberischen Maßnahmen, HHVG 1, TSVG, dass wir eigentlich als Branche stehend K.O. waren. Ja, und das darf man eben auf keinen Fall unterschätzen, dass sich daraus jetzt überhaupt erstmal wieder etwas entwickeln muss und dass eben auch jetzt Leute in den Beruf kommen, die wieder eine Perspektive sehen. Die Branche holt jetzt einmal Luft, so nehme ich das wahr. Es entstehen an vielen Stellen Diskussionsgruppen, es entstehen viele Gedankengänge und es entsteht eine gewisse Dynamik, aber die muss noch zielgerichtet sein und dafür ist es noch zu früh.
Wenn du jetzt die ganzen gesetzlichen Änderungen ansprichst, würde mich noch ein letzter Aspekt interessieren. Das Digitalisierungsgesetz ab 01.01.2020 wird sich was tun. Reden tun gerade alle über die Frage, wie verändert sich die ärztliche Versorgung in Deutschland? Über die Therapie spricht niemand und ich nehme auch ein wenig so junge Startups wahr, alle, die so aus dem Boden sprießen wie Pilze, haben irgendwas Ärztliches im Fokus. Ich habe das Gefühl, dass auch da die Heilmitteltherapie eher so noch so ein bisschen im Schatten steht und sehe das eigentlich als Chance für uns alle, in Ruhe zu gucken, was passiert da bei den Ärzten und wie positionieren wir uns rund um die Digitalisierung. Da kommen ja Aspekte wie eine Fernsprechstunde, da kommen Aspekte mit rein, wie therapeutische Apps, auch die auf Verordnung ausgestellt werden können. Aber da kommen natürlich auch Aspekte mit rein, wie eben ein digitales so Case Management über die elektronische Versicherungskarte, die ja auch wieder mehr Kontrollmöglichkeiten für Krankenkassen bringt. Wie beschäftigt dich das Thema?
Ganz massiv. Das Aha-Erlebnis war das, was ich in Helsinki hatte, als ich da in diesem voll digitalen Laden stand und habe gedacht, mich tritt ein Pferd, das wäre etwas, was in Deutschland nie funktionieren würde. Und was für eine absurde Vorstellung, ein Therapiezentrum ohne Therapeuten zu betreiben, zumindest zeitweise. Mittlerweile ist mir völlig klar, dass das ohne Probleme möglich ist. Es wird immer sehr viel von der Digitalisierung geredet, aber überlegen wir doch mal, was passiert, wenn wir in unseren Praxen 2 Pappschilder aufhängen und auf dem einen Pappschild steht, beweg dich und auf dem anderen steht FDH. Und die Patienten würden sich tatsächlich dran halten. Wie viel würden wir schon alleine damit aus der analogen Welt verändern können? Und dieser digitale Gedanke, Patienten auch außerhalb der Praxis zu erreichen, beschäftigt mich sehr. Es gibt in Amerika eine Firma, die heißt Teladoc Health. Die sind börsennotiert, die beschäftigen sich ausschließlich damit, medizinische Dienstleistungen niederschwellig digital anzubieten. Das ist mittlerweile ein Milliardenmarkt. Da werden Millionen von Patienten versorgt darüber. Und zu glauben, wir hätten jetzt hier Zeit, um uns auf diese Themen hier einzustellen, ist völlig falsch, weil letztendlich stehen diese Leute bereits auf der Matte und sie haben einen Vorsprung von mehreren Jahren, während sich bei uns diese Dinge überhaupt erst entwickeln müssen. Auch hier entwickelt sich im Bereich der Telemedizin einiges, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was jetzt gerade die Firma FPZ innovativ macht, wofür sie ausgezeichnet worden sind, wie viel die im Bereich Digitalisierung gerade machen, dann kann man sagen, dass die eingetretenen Pfade oder eingeschlagenen Pfade völlig verlassen haben und sich da schon sehr viel Gedanken machen, wie sieht denn eigentlich die zukünftige Umsetzung in dem Bereich dann aus. Und meine Vision ist, wenn man sich mal im letzten Jahr angeguckt hat, der digitale Assistent von Google, der mit als Computer ein Gespräch führt mit einem Friseursalon im Auftrag eines Mandanten und man erkennt nicht mehr, redet man da mit einem Computer oder redet man dort mit einer persönlichen Stimme. Das war im letzten Jahr, war das ein großes Aha-Erlebnis, wo ich gedacht habe, Mensch, das wird ja noch Ewigkeiten dauern, bis das hier kommt, aber ich fände das grundsätzlich interessant. In diesem Jahr ist das Ganze als App auf dem Handy erschienen. Und wenn man sich jetzt mal, wenn man jetzt den nächsten Schritt mal denkt, ich habe in meiner Praxis einen digitalen Assistenten, der terminiert oder Termine absagt, und der gesamte eingehende und ausgehende Verkehr wird über so einen digitalen Assistenten geleistet, ist das unglaublich attraktiv. Und ich weiß, dass es einige Softwarehersteller bereits an den entsprechenden Schnittstellen arbeitet. Und wenn wir jetzt dann mal uns das E-Rezept vornehmen, jetzt werden jetzt einige sagen, ja, aber es ist noch ewig her und so weiter, ewig hin. Das ist völlig egal, ob das 2021 kommt oder 2023. Es wird auf jeden Fall unser Geschäftsmodell nachhaltig verändern, weil die Vision ist dann, der Patient geht vielleicht noch oldschool zum Arzt, vielleicht geht er aber auch nach den neuen Möglichkeiten, spricht er mit einem Teledoc und erzählt dem, ich habe heute Rückenschmerzen, ist nichts Besonderes, und der Doc entscheidet, okay, geh mal bitte zum Physiotherapeuten und lass dich beraten. Ich schick dir mal eben digital das E-Rezept rüber. Weißt du schon, in welche Praxis du gehst? Und der Patient löst dann den Fall aus, also kriegt das E-Rezept. Der Patient macht einen Termin in der Praxis, indem er einfach sich über eine App die nahegelegenste Praxis anzeigen lässt oder eben eine spezialisierte Praxis anzeigen lässt, drückt auf Termin vereinbaren. In dem Augenblick geht bei mir in der Praxis der Termin ein und ohne dass ich da drauf gucke, wird anhand des ICD-10-Codes ein entsprechendes Assessment an den Patienten geleitet, das er bitte ausfüllt und sich schon mal eben zu ein paar Fragebogen und so weiter ausfüllt, was dann wieder zurückgeht an die Praxis. Derweil die dort hinterlegte Leitlinie von dem Therapeuten sofort auf den Bildschirm gespielt bekommt, zusammen mit dem Assessment, bevor überhaupt irgendein Termin stattgefunden hat. Und das sorgt dafür, dass sich junge Therapeuten, die möglicherweise noch nicht so sicher sind im Handwerk, plötzlich leitliniengerecht arbeiten lassen kann, dass ich eine Vergleichbarkeit habe, dass ich eine enorme Geschwindigkeit habe, dass ich einen Automatisierungsprozess habe im Verwaltungsprozess, wo der gesamte Wahnsinn, den wir aus unseren Praxen kennen, mit Telefonanruf und vor mir steht eine ältere Person, mit der ich dann drei Termine mache und dann fällt ihr ein, aber da kommt dann doch noch die Enkelin und die bringt Kuchen mit und ich kann den Termin doch nicht wahrnehmen. So dieser ganze Wahnsinn, den wir kennen, entfällt von jetzt auf gleich. Für einen gewissen Teil der Patienten. Das wird nicht für alle der Fall sein, aber zumindest mal für einen gewissen Teil. Wenn wir uns mal überlegen, es würde jetzt mal für 30% der Patienten genauso funktionieren, dann haben wir eine enorme Beschleunigung des gesamten Prozesses. Wir haben die Möglichkeit, auf den Patienten vorher und nachher Einfluss zu nehmen und ihn in seinem Heilungsprozess zu unterstützen. Wir können auf eine große Menge an Know-how zurückgreifen, das uns sofort digital zur Verfügung steht. Und wir können sofort erkennen, was ist die dahinterliegende Leitlinie und wie muss ich jetzt diesen Patienten eigentlich angehen und behandeln. Das wird die Vergleichbarkeit enorm erhöhen, das wird die Qualität enorm nach vorne bringen. Und deswegen ist diese Digitalisierung ein enorm wichtiger Prozess, in den wir im Augenblick sehr viel Geld investieren und uns auf verschiedene Szenarien einstellen. Zunächst mal im Bereich der Therapiedokumentation und zum Therapiesteuerung und im nächsten Bereich auch der Digitalisierung der ganzen Papierprozesse, also zum Beispiel auch Befundung und Patientendokumentation und alles, was damit dranhängt. Das ist alles keine Zukunftsvision. Ein Großteil von dem gibt es bereits, läuft in Tests schon zuverlässig und ist eine Frage der Zeit, wann das eingeführt wird. Und es ist dabei egal, ob das 2021 oder 2023 kommt, es wird diese Branche nachhaltig verändern. Wieder zurück zum TSVG. Wir holen jetzt die letzten 25 Jahre auf und fegen so ein bisschen die Trümmer beiseite, derweil auf der anderen Seite aber schon das 21. Jahrhundert angefangen hat. Und dieses 21. Jahrhundert, das kommt von Firmen wie Google, wie Apple, wie Teledoc oder wie FPZ oder E&S aus Hamburg. Da gibt es ganz viele im Augenblick, die enorm viel Geld in die Hand nehmen und investieren und genau dieses Szenario gerade vorbereiten. Und das ist das, auf das wir uns nachher einstellen müssen.
Und das wir gar nicht selber beeinflussen können, wenn wir es diesen Playern auf dem Markt überlassen. Ne? Da macht es ja mega Sinn, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, auf das, was da kommt, und nicht nur deine eigenen Nischen zu suchen, sondern auch Risiken abzuwenden, ne? Weil auch genau zu beobachten, wo läuft, kommt da eine Entwicklung, die auch eine Gefahr für mein Team und die Sicherheit der Gehälter und der Person dahinter sein könnte.
Ich sehe das als ganz große Chance.
Wo sind die Chancen von uns allen, das selber mitzugestalten? Weil erstmal, wenn man so die Firmennamen hört, die du gerade genannt hast, ist das ja etwas, was uns Ehrfurcht einflößt. Und wie sollen wir gegenüber Apple oder wie sollen wir gegenüber Google aktiv werden? Aber wo siehst du unsere Chancen, da richtig Einfluss zu nehmen?
Wir haben mehrere Bereiche, in denen wir große Chancen haben. Zum einen können wir die Patienten halt dauerhaft betreuen, indem wir zum Beispiel mit Apps mit ihnen zusammen kommunizieren und ihnen Ratschläge geben beziehungsweise sie dauerhaft betreuen. Das ist auf der anderen Seite auch die Gefahr, weil sowas natürlich auch problemlos zentral organisiert werden kann. Es steht nirgendwo, ist nirgendwo in Stein gemeißelt, dass eine Praxis in Ingolstadt diese Dienstleistung erbringen muss, sondern es könnte theoretisch, wenn die technischen Voraussetzungen stimmen, auch ein Callcenter in Bangalore erledigen, beziehungsweise irgendein Rechenzentrum. Das heißt, wir werden uns auf Dienstleistungen konzentrieren müssen, die persönlicher Natur sind. Zum Beispiel Beratung, zum Beispiel Betreuung, zum Beispiel die Beaufsichtigung beziehungsweise den direkten und Überwachung von bestimmten Trainingsprogrammen. Das wird eine gewisse Zeit lang noch funktionieren, bis auch das nachher voll digital übernommen werden kann. Dieser Teil wird noch eine ganze Zeit lang dauern, aber ich sehe die Chancen sehr viel größer als die Risiken. Denn wenn wir uns mal überlegen, dass wir auf einen Schlag den Wahnsinn einer Anmeldung los sind, dann ist das ja schon mal etwas, was uns sehr zum Vorteil gereicht und wo auch einfach eine Menge Zeug liegen bleibt und auch sehr viel Frust liegen bleibt. Wenn wir dann darüber hinaus in der Therapie umfassender werden und sicherer werden, weil auch alles genau dokumentiert ist und wir auf ein anderes digitales Wissen zugreifen können, dann erweitert das einfach unseren Markt und auch unsere Plattform. Die Werkbank wird nach vorne und nach hinten verlängert, und zwar zum Teil in die Prävention mit rein, aber dann eben auch in den Pflegebereich mit rein. Ich kann zum Beispiel sofort erkennen, wann ein Patient eine bestimmte Betreuung braucht oder wann er einen bestimmten Rat braucht. Ja, da könnte ich aktiv dann drauf zugehen. Das mag für einige jetzt ein Horrorszenario sein. Ich glaube, dass das die Versorgung insgesamt deutlich verbessern wird und dass es auch unser Tätigkeitsfeld deutlich verbreitern wird. Also wer die Gelegenheit hat, sollte sich unbedingt mit diesen Themen mal auseinandersetzen und mal gucken, was da so auf uns zukommt. Ich selber habe dieses Thema am Rande entdeckt. Das ist mehr oder weniger über mich hergefallen, bis ich dann rausgefunden habe, wie groß dieses Thema tatsächlich ist, wie viel Firmen daran arbeiten und was für unglaubliche Summen investiert werden. Und dass durchaus in bestimmten Teilbereichen deutsche Firmen, auch kleine deutsche Firmen, in derselben Liga spielen wie Apple. Die könnten jetzt natürlich mehr machen, wenn sie mehr Geld ausgäben. Aber zugeschnitten auf den deutschen Markt gibt es eben diverse Firmen, die bereits da Angebote machen und schon in diesem Segment so arbeiten, dass wir diesen Ball mit aufnehmen können und auch mit nach vorne treiben können. Das heißt, ich sehe die Chancen deutlich größer als die Risiken und ich bin da sehr optimistisch, was die Entlastung für uns alle angeht.
Ja, die beiden Aspekte, die bilden sich für mich auch immer wieder raus. Auf der einen Seite haben wir die Entlastung im Alltag. Das ist sicherlich, also alles, was da rund um die künstliche Intelligenz und diese Assistenzsysteme entsteht, ist sicherlich eine Riesenchance. Es ist ein paar rückt, wenn man sich überlegt, dass Bahnhöfe ohne Schalter auskommen und dass Banken fast ohne Schalter auskommen, aber Physiotherapiepraxen immer noch mit so einem Tresen besetzt sind. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist jetzt total sinnvoll, dass wir uns alle frühzeitig damit beschäftigen, nämlich wie viel Ergebnisverbesserungen können wir eigentlich erzielen, wenn wir das Üben zu Hause weiter unterstützen. Und ich glaube, das ist schön, wenn da junge Startups oder vielleicht auch gut finanzierte ausländische Firmen auf den Markt kommen. Ich glaube, das Thema Qualität ist schon so der entscheidende Punkt sein wird, über den sich dann die Anbieter dann so selektieren auf dem Markt. Und ich glaube, dass wir alle gut daran tun, jetzt rechtzeitig schon einzusteigen und einfach zu testen, ne? Wie reagieren Patienten auf Übungsprogramme, die wir ihnen mitgeben, wenn sie dann mal nicht einfach nur auf vergibten, 100-mal kopierten Papier dann irgendwie erscheinen, sondern dass wir vielleicht doch mal gucken, wie kann man mit Videos agieren, wie kann man mit Anleitung agieren, wie kann man auch mal eine Tonaufnahme mitgeben, die ein paar Sachen erklärt, für die einfach in der Therapie keine Zeit war. Da, glaube ich, tun wir alle gut daran, uns wirklich auch auszuprobieren und so eine Meinung zu bilden. Und das fehlt mir auch in der Vorbereitung auf das ganze Thema. Weil wenn wir nicht irgendwann Erfahrung haben mit diesen Medien und sagen, lieber Patient XY, nutze mal dieses Programm oder nutze mal diese App, weil die ist von mir irgendwie ausgewählt, die habe ich qualitätsgeprüft quasi als Therapeut und die passt irgendwie zu dem, was wir beide hier in der Therapie machen. Wenn wir das nicht machen, dann kommt irgendjemand über eine RTL2-Werbung und sagt dem Patienten, was gut für ihn ist. Und dann haben wir verloren, ne? Wenn er dann mit der App ankommt und sagt, ja, die will ich jetzt nutzen und warum kannst du mir keine Übung einstellen? Dann sind wir automatisch gefangen und müssen dann irgendwie uns auch den Zugang dazu kaufen.
Wir brauchen da gar nicht so weit in diese digitale Welt zu gucken und glauben, dass wir da abgehängt werden. Man muss sich doch mal die Frage stellen, wie kann das eigentlich angehen, dass so ein Buch von Liebscher und Bracht angeblich zum Thema Schmerz und angeblich zum Thema Rücken so einen großen Erfolg hat und so ein Bestseller wird. Bei den ganzen Thesen, die dort verbreitet werden und bei dem fachlich unhaltbaren Kram, der da zum Teil verbreitet wird, muss man doch ganz klar sagen, es gibt offensichtlich einen Bedarf und ein Bedürfnis danach. Und wenn ich mir dann anschaue, wie die Versorgungsquote der Patienten in Bremen ist, nämlich etwa bei 53%, dann ist völlig klar, dass ein riesengroßes Spektrum von Patienten zurzeit nicht versorgt wird. Und genau diese Lücke können wir mit der Digitalisierung überwinden, beziehungsweise können an diese Patienten mit rankommen.
Was ich mal wieder feststelle, jetzt gerade bezogen auf Liebscher und Bracht, dann nehme das Thema gerne mal auf, weil meine Wahrnehmung ist ein bisschen eine andere. Ich kriege mit, wie kritisch das fachlich bewertet wird. Dadurch, dass ich selber kein Therapeut bin, habe ich da primär erstmal keine Meinung dazu. Was ich aber oft feststelle, ist, wenn ich mit anderen Dienstleistern im Gesundheitswesen spreche und zum Beispiel habe ich eine im Kopf, die macht viel in Sachen Ernährung und die nutzt viel die Angebote von Liebscher und Bracht, weil sie einfach kostenlos sind, weil sie dann aus ihrer Einschätzung, ne, ist jetzt keine Therapeutin, sondern hat sich als Lebensmittelchemikerin, die, wenn die dann Liebscher und Bracht empfiehlt, weil sie findet, dass da ein paar nützliche Übungen dabei sind, die dem Patienten helfen und die nichts kosten, weil der Patient sich das jetzt eben vielleicht nicht leisten kann, dann muss man sagen, ist das so ein bisschen das, was wir früher beim Sport gesagt haben, wer trifft, hat recht. Ne? Also wenn ich ein Angebot mache und der Markt nimmt das an, dann kann das irgendwie auch nicht ganz falsch sein. Und ich stelle an der einen oder anderen Stelle eine ganz hohe Wertschätzung fest für die Angebote, gerade weil sie eben auf einem, also gut produziert sind und eben auch in einer Breite verfügbar sind, wie eben kein anderes Angebot. Also die Frage, der Unterschied ist, hat der Markt recht, wenn der Markt das in Anspruch nimmt? Und sind wir nicht einfach zu egoistisch in unserer Bewertung und zu vielleicht auch arrogant in unserer therapeutischen Haltung, dass wir das besser wissen und der Markt dann falsch liegt, wenn er doch Liebscher und Bracht nachfragt?
Naja, wenn man sich anschaut, wie die Kollegen von PhysioMed Science diese Bücher auseinandergenommen haben und das wissenschaftlich fundiert getan haben, dann ist klar, welchen Wert dann Liebscher und Bracht tatsächlich fachlich bringt. Okay. Davon aber mal ganz abgesehen, ich hänge nicht der These an, wer heilt, hat recht, aber wenn ich jetzt sage, dieses Buch verkauft sich mehrere hunderttausend Mal, dann sehe ich, dass es da einen Bedarf gibt, den wir ganz offensichtlich mit unserer Therapie oder mit dem System nicht abdecken. Und da ist dann erstmal der Satz, was machen die denn da eigentlich, ist für uns völlig nebensächlich, weil mir dieses Thema einen Spiegel vorhält, nämlich da sind 600 oder im Falle von Liebscher und Bracht, glaube ich, 1,2 Millionen, habe ich gelesen, verkaufte Bücher. Das sind offensichtlich 1,2 Millionen Leute, die sich Hilfe außerhalb des Systems suchen, wo sie bisher sich nicht entsprechend wiederfinden können. Das hat doch viel mehr mit uns zu tun als mit Liebscher und Bracht. Mir ist das doch total egal, was die da machen. Meinetwegen können die unter Vollmond eine schwarze Katze küssen oder was weiß ich. Ist mir total egal. Mir hat das nur gezeigt, der Markt ist riesengroß und wir sind offensichtlich nicht in der Lage, diese Menschen einzufangen, die diesen Bedarf haben. Und das sagt mehr über uns aus als über Liebscher und Bracht.
Ja, das die Schlussfolgerung, da kann ich total mitgehen. Und dann liegt es halt auch wieder an uns, ein alternatives Angebot zu formulieren, das gut vermarktet ist und vielleicht dann auch eine bessere Qualität bietet. Und dann wird sich der Markt auch wieder umorientieren. Aber das ist tatsächlich, und das teile ich zu 100% unsere Aufgabe. Und da hilft das kritische Auseinandernehmen dieses Angebotes vielleicht ein Stück weit, aber eben eigentlich nicht, weil der Patient bleibt dann halt doch alleine mit diesem, mit dem einzigen Angebot, das im Moment wahrnehmbar ist in dem Bereich.
Ja, aber das spiegelt sich eben, da spiegeln sich die Wartezeiten für die auf die Praxen wieder. Wenn man 3 Monate auf einen Termin beim Arzt wartet, 3 Stunden im Wartezimmer sitzt, um nach 3 Minuten wieder rausgefegt zu werden, um in dem Augenblick keine Lösung erhalten zu haben und dann auch nochmal 3 Monate wartet auf einen Termin beim Therapeuten, dann muss ich in irgendeiner Form aktiv werden. Und das spricht sehr stark dafür, dass digitale Angebote von Anfang an einschlagen werden wie eine Bombe, wenn man sie richtig wenn man sie richtig an den Mann bringt, beziehungsweise wenn man sie richtig produziert und darstellt. Wenn schon solche Angebote wie Liebscher und Bracht durchschlagen wie nichts Gutes. Ja, also das heißt, der Markt ist da und es hängt nachher an der Form der Präsentation und es hängt nachher an der Form dessen, was mit den Patienten dort passiert. Natürlich auch an der Bewerbung und Vermarktung und sonst irgendetwas. Aber selbst Liebscher und Bracht haben ja trotz dieses gewaltigen fachlichen Gegenwindes, den sie ja überall bekommen haben. Das ist ja einhellig durch die gesamte Therapeutenlandschaft. Das ist bei den ganzen, bei vielen Ärzten so. Schaffen die es ja trotzdem, sich so in allen möglichen Medien zu präsentieren und die wettern mal ganz locker die Kritik ab, die da von außen auf sie einprallt.
Und ja, aber am Ende nutzen sie genau diese Lücke, die wir entstehen lassen, wenn wir nicht die Verantwortung auch für die Patienten, für die wir jetzt gerade keinen Termin haben. Und zu sagen, rufen sie in 3 Monaten nochmal an, ist der falsche Weg, sondern dann müssen wir uns auch mal die Zeit nehmen, uns die Frage zu stellen, was können wir ihnen an dieser Stelle, auch wenn wir keinen physischen Termin vor Ort haben, was können wir ihnen mitgeben, was können wir ihnen anbieten und wie können wir sie unterstützen in ihrem Problem. Und dann sind wir ganz schnell auch bei einer Möglichkeit der wirtschaftlichen Verwertung des ganzen Angebotes.
So sieht's aus. Und das können wir eben als Branche, können wir das sehr wohl gewährleisten. Ja, wenn wir jetzt den Fokus mal wieder auf die Debatte lenken, schaffe ich das alleine? Nein, ich kann als 3,5-Personen-Praxis nicht ein digitales Angebot schaffen und ich schaffe auch nicht die genügend große Patientenmenge, dass das wirtschaftlich interessant sein kann. Aber was ist denn, wenn ich mich mit allen Praxen am Ort zusammenschließe und ein generelles Angebot zum Thema Rücken oder sonst irgendetwas mache? Dann habe ich die Menge und da liegt der Schlüssel eben wieder in der Vernetzung und in der Kooperation.
Jens, wir haben jetzt ich fand es so spannend, dass wir jetzt so lange gesprochen haben und es mir bisher noch nicht passiert ist, dass unser Gespräch oder das Gespräch so ausgeufert ist und so mit so vielen sehr wertvollen Analysen und Haltungen, so dass ich total gerne nochmal irgendwie gerne mit dir den Kontakt suchen würde zu spezielleren Themen. Ich glaube, dass wir unbedingt auch noch über so Dinge sprechen müssen, wie kann man Mitarbeiter motivieren eigentlich, wenn sie dann im Unternehmen sind. Ne? Was kann man da machen? Ich glaube, da hast du dir in Sicherheit viel, viel Gedanken gemacht. Was kann man machen, um konkret auch die Wirtschaftlichkeit in der Praxis, also wie effizient meine ich damit, ne? Wie kann man irgendwie aus einem bestimmten Einsatz von Ressourcen möglichst viel rausholen. Ich glaube, darüber hast du dir viel Gedanken gemacht. Ich glaube, nach dem, was du auch angedeutet hast zu dem Thema Tresen der Zukunft, ne, wenn du über künstliche Assistenzsysteme nachdenkst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es da auch ein ziemlich konkretes Projekt bei euch im Unternehmen gibt. Das wäre sicherlich auch etwas, was man spannend diskutieren kann. Und. Da gibt es so viele Dinge. Da will ich an der Stelle tatsächlich gerne auch mal so in die Runde fragen der Zuhörer, was Themen wären, die euch beschäftigen, was Themen wären, wo ihr sagt, jetzt haben wir so viel gehört von Jens, dass wir gerne aber bei dem und dem Aspekt nochmal in die Tiefe gehen würden. Da hätten wir eine Nachfrage oder das wäre das, was uns gerade beschäftigt in unserer Praxis, in unserem Alltag. Da will ich euch alle einladen, uns eine E-Mail zu schreiben an info@praxenderzukunft.de, da mal so Themenhinweise zu geben, damit wir gerne, Jens, nochmal zusammenkommen. Ich setze mal voraus, dass du immer für zu haben bist, um einfach die Branche insgesamt weiterzubringen.
Ja, natürlich. Ne? Also da, du hast ja gemerkt, ich bin Aktivist und habe da so ein Sendungsbewusstsein, auch den Leuten zu sagen, los jetzt, nehmt euren Hintern hoch. So, ne?
Jens, vielen, vielen Dank und alles Gute für dich und dein Team. Und ich freue mich dann auf unseren baldigen Austausch.
Ja, danke Jan, dass ich zu Gast sein durfte und auch dir alles Gute.
Ja, herzlichen Dank und bis bald.
Bis bald. Tschüss.